Hallo, willkommen bei Tonsteine Steuern. Heute bei mir zu Gast ist Alexander Rasch von der Consensus Steuerberatung. Alexander und ich haben uns beim Mittagessen kennengelernt und haben gesagt, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Er ist in Kanzlei hier in Bremen und sein Schwerpunkt sind kleine und mittelständische Unternehmen. Natürlich das Thema Immobilien, E-Commerce und alles, was drumherum anfällt. Hallo, herzlich willkommen, Alexander.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen kontrovers diskutiert im Vorfeld. Es geht darum, wie kann man als Kapitalanleger nochmal das Thema Steuern für sich optimieren. Es gibt ja unheimlich viele Tipps da draußen. Aber was kann man tatsächlich jetzt auch noch machen? Zum Beispiel, wenn ich sage, das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu. Ich habe ein recht hohes ZVE, wie du sagst, zu versteuerndes Einkommen. Kann ich da noch irgendwie gegensteuern? Und wenn ja, wie?
Naja, in erster Linie denke ich immer an die pragmatischen Sachen. Und das wäre das Thema jetzt natürlich was hochaktuelles, Restnutzungsdauer. Ob man da vielleicht ein bisschen feilt und ob man vielleicht ein Restnutzungsdauergutachten macht, wenn man das nicht schon vorher gemacht hat, weil viele Sachen, die sollte man schon beim Immobilienkauf tatsächlich auch schon beachten. Das heißt, nicht direkt einen Kaufvertrag aufsetzen, sich sondern auch vielleicht direkt schon mit steuerlichen Thematiken auseinandersetzen, vorab vielleicht zum Steuerberater gehen, um verschiedene Modelle durchzurechnen und dann vielleicht auch fest schon direkt was beim Kaufvertrag festzumachen. Wenn man das halt nicht gemacht hat, dann würde ich in erster Linie erstmal schauen, ob ein Restnutzungsdauergutachten
mit Rat kommt. Also sagst du, das Steuernsparen fängt eigentlich schon vor dem Kauf an?
Auf jeden Fall.
Okay, und was ist da wichtig? Was würdest du sagen, was gilt zu beachten? Oder ab welcher Phase muss ich mit meinem Steuerberater oder mit dir darüber sprechen?
Also ich habe einige, die kommen zu uns in die Kanzlei, wenn sie schon direkt sagen, hey, ich spiele mit dem Gedanken, sich eine Immobilie anzuschaffen. Und die wollen einfach wissen, wie viel Steuern muss ich ihm zahlen? Da kommst du dann ganz individuell eigentlich drauf an, was hat der für derjenige für ein ZVE zusammen veranlagt, ist er oder eben nicht. Und dann das Einfachste ist immer erstmal, wie teile ich den Kaufpreis auf? Weil das ist, sagen wir, die erste Regel eigentlich, dass sich das Finanzamt an den Kaufvertrag halten muss. So ist die Frage, wie teile ich jetzt den Kaufvertrag ab? Ja, und darüber kann man sich dann drüber streiten, wie man es denn aufteilt. Ob man vielleicht so als kleinen Indiz, sagen wir mal, die Amtshilfe nimmt vom Finanzamt, das Arbeitspapier, sich dann damit die Kaufpreisaufteilung schon mal zurechtlegt.
Ja.
Und dann hat man natürlich einen kleinen Abschlag, den man davon nehmen kann. Das heißt, angenommen, da kommt, sag ich mal, 20% Grund und Boden raus, kann man da mit Sicherheit einen kleinen Abschlag geben.
Klein.
Nochmal 10%, 12% könnte man davon nochmal runtergehen. Und das geht auch in der Regel beim Finanzamt durch. Mhm. Das Finanzamt muss das dann auch akzeptieren, wenn es eben im Kaufvertrag geregelt ist, wenn es nicht zu krass abweicht. Und zu krass abweicht im Prinzip von der Excel-Tabelle, weil da rechnen die auch immer mit.
Okay, aber dann nochmal kurz auf den Kaufvertrag. Das heißt, du nimmst in die Urkunde dann oder sagst deinem Mandanten, nimm bitte auf, das Objekt kostet 300.000 Euro, jetzt sind 10% 30, also 60.000 Euro bei 20% Grund und Boden entfallen auf Grund und Boden und 240.000 Euro auf das Gebäude.
Ganz genau. Und da gibt es noch ein paar andere Spiele herein. Im Prinzip bei einer Wohnung, so kenne ich es, da ist auch Möbeljahr.
Ja.
Und das kauft man ja auch mit. So. Das muss auch abgeschrieben werden. Da kann man das natürlich komplett ins Detail reinschreiben in den Kaufvertrag, dass man vielleicht überall eine GWG-Grenze einhält und das dann sofort abschreibt.
Ja.
Oder Standard ist ja auch, dass eine Einbauküche drin
GWG-Grenze,
ist.
GWG-Grenze, hol mich mal kurz ab, wie hoch ist sie?
Die ist jetzt, müsste die wir noch bei 800 Euro netto liegen. Und da kann man voll abschreiben. Das wollten sie ja ursprünglich auch anheben auf 1.000 Euro.
Ja, also kann ich sagen, könnte ich sagen, dem Voreigentümer, lass den alten Schrank drin stehen, lass ein bisschen Küche da und wir bewerten das jetzt mal um und bei jedes einzelne Item mit 500 Euro und dann könnte man die direkt.
Genau,
muss und, natürlich und auch. Und spart wahrscheinlich auch Grunderwerbsteuer da drauf, oder?
Ganz genau, das ist das andere nette Nebeneffekt davon natürlich. Das muss natürlich irgendwie Hand und Fuß haben. Schaut man sich so ein bisschen im Internet nach, was kostet das? Und dann nimmt man da vielleicht das drittgünstigste Angebot oder das drittteuerste, je nachdem, was da für einen das Beste ist. Und da kann man dann auch schon was machen. Das heißt, den Kaufvertrag von 300.000 hätte man dann vielleicht auf 280.000 Euro runtergeschraubt, dadurch, dass man schon Möbeljahr quasi mit angibt. Und dann nimmt man davon dann nochmal die
Aufkauf. Okay, eine kurze Detailfrage. Wie ist es bei einer Küche jetzt? Wenn ich sage, eine Küche für 10.000 Euro, dann spare ich mir die Grunderwerbsteuer. Aber wenn ich dann bin ich ja über dieser 800 oder 1.000 Euro Grenze, dann müsste ich die wahrscheinlich separat abschreiben.
Ganz genau. Und dafür gibt es amtliche Tabellen beim Finanzamt. Müssen wir ins Detail dann nochmal genau reinschauen, wie weit die denn abgeschrieben wird. Und dann je nachdem, wie lange die da ist und wie lange, ob die schon wirklich gebraucht ist, seit über 20 Jahren vielleicht im Einsatz ist, nimmt man dann 50% von der betriebsmöglichen Nutzungsdauer.
Okay. Also würdest du sagen, erstmal Steuern sparen fängt vorher an und dann den, sage ich mal, den Teil, der normalerweise über 50 Jahre abgeschrieben würde, versuchen möglichst viel rauszulösen und entweder sofort abzugsfähig zu machen oder dann über kürzere Abschreibungsdauern abzuschreiben.
Genau.
Okay, das kommt einem dann ja jedes Jahr zugute schon.
Ganz genau, ja.
Und gut, aber wenn ich jetzt, also dann wäre jetzt die Lösung, um kurzfristig Steuern zu sparen, ich kaufe mir noch schnell eine Wohnung und sage dem, der soll da möglichst viel drin lassen. Das wird jetzt kompliziert, wir haben Anfang Dezember, da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr in den wirtschaftlichen Übergang. Gibt es denn darüber hinaus Sachen, wo ich jetzt, wenn ich jetzt meine private Einkommensteuer sage und das war ein gutes Jahr, was könnte ich da noch machen? Also Restnutzungsdauer, also Abschreibung ist ein großes Thema, habe ich verstanden. Erstmal ein große Abschreibungsbasis und dann eventuell über ein Restnutzungsdauer dann auch beschleunigt, Restnutzungsdauergutachten beschleunigt abschreiben. Aber vielleicht so kleine Kniffe, wo ich sage, okay, das kann ich jetzt sofort beeinflussen.
Ja, gerade zum Jahreswechsel wird sich das ja noch anbieten, die Wohnung mal zu besichtigen. Sag mal, das sind die Fahrtkosten. Natürlich muss man da auch ehrlich sein, wenn ich jetzt hier in Bremen habe und eine Bremer Wohnung habe, das sind vielleicht 5 Kilometer zur nächsten Wohnung. Das macht jetzt nicht so wahnsinnig Sinn, auch die 30 Cent pro Hin- und Rückweg da mitzunehmen. Aber wenn man durchaus mal vielleicht eine Wohnung weiter weg hat, dann macht es ja schon mal Sinn, einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, dort vielleicht mal hinzufahren. Nebenkostenabrechnung steht an, je nachdem, wie spät man da ist. Das ist ja auch jemand ein Grund, vielleicht die persönlich abzugeben, die Nebenkostenabrechnung. Da kann man nochmal ganz schnell so ein paar Kosten reinkriegen.
Ich habe das immer, ich habe eine Eigentumswohnung in Köln und habe aber einen Kumpel in Köln und den besuche ich immer dann, wenn eine Eigentümerversammlung ist.
Genau.
So, also Fahrten zur Eigentümerversammlung, Fahrten, aber ich brauche jetzt keinen speziellen Anlass. Also ich kann auch einfach so vorbeischauen und nach dem Rechten sehen.
Genau.
Mich mit den Mietern mieten sozusagen.
Jetzt für irgendwelche Gutachten bräuchte man ja auch vielleicht mal aktuelle Fotos. Das kann man ja auch dann mit dem Vermieter, mit dem Mieter absprechen, ob man dann vielleicht deswegen nochmal hinfährt und dann eine kleine Bestandsaufnahme macht. Wie das rein rechtlich ist, ob man es darf, das weiß ich nicht. Ich glaube, da streiten sich auch die Geister, aber man sich da abspricht mit dem Mieter.
Ja.
Dann sollte auch eigentlich kein Problem sein.
Okay, also nochmal kurzfristig zum Jahresende eine kleine OKF, also eine kleine Ortskontrollfahrt, alle Objekte nochmal abfahren und über das Jahr hinaus vielleicht auch nochmal anhand des Kalenders nachvollziehen, wann man das Objekt besucht hat und die Kosten da in Abzug bringen. Was kann man da ansetzen für einen Kilometer? Was ist da üblich?
Und das sind 30 Cent. Richtschnur? Das sind 30 Cent, das ist Reisekostenrecht, das ist nicht die Pendlerpauschale, die dann immer wieder peu à peu erhöht wird, das sind immer noch 30 Cent, die man absetzen kann. Und natürlich in dem Gespräch ist natürlich am Jahresende, wenn man nochmal Kosten produzieren will, dann bin ich eigentlich immer ein Fan, dass die irgendwie auch Sinn machen. Ja. Und nicht nur Kosten produzieren, um Kosten zu produzieren, um Steuern zu sparen, sag mal. Und wenn man dann vielleicht vor Ort ist oder mit dem Mietern sich unterhält, vielleicht macht es dann auch Sinn, mal hier Renovierung zu machen und dann tatsächlich nochmal nach Kosten zu tätigen. Die letzten Endes allen weiterhelfen. Mich als Vermieter, weil ich dadurch Steuern spare und natürlich die Immobilie hochwertiger mache und mein Mieter hat dann auch ein glücklicheres Leben.
Okay, guter Punkt. Also dann tatsächlich Erhaltungsaufwendungen irgendwie zu machen. Was ist, wenn ich jetzt sage, oh Mensch, um Gottes Willen, ich hatte ein gutes Jahr. Ich habe aber natürlich, ich war viel damit beschäftigt, das Einkommen zu erwirtschaften. Habe gar nicht drüber nachgedacht, wie ich Steuern spare oder was ich da in meiner Immobilie machen kann. Jetzt sagt mir mein Mieter vielleicht, er hätte auch gerne irgendwie was im Badezimmer gemacht oder irgendeine Renovierung. Ich bin auch bereit dafür, aber jetzt ist heute der, ich weiß gar nicht, der 9. Dezember oder so. Ich finde keinen Handwerker mehr. Kann ich das, was mache ich dann? Also da hat ja dieses Jahr keiner mehr Zeit. Kann ich da irgendwie noch trotzdem tätig werden?
Das ist ein praktisches Problem, was man dann hat. Aber was man, denke ich, findet, ist vielleicht noch ein Handwerker, der dann auch wirklich ein Angebot schreibt und eine verbindliche Zusage gibt, vielleicht für nächstes Jahr. Und dann kann man ja auch den als Sicherheit anbieten, schon mal eine Vorauszahlung zu leisten,
ja.
Um den auch einfach zu ködern, dass er dich dann als neuen Klientenamt aufnimmt.
Ja.
Und da hätte man ja dieses Jahr auch noch eine Ausgabe, weil da zählt ja auch das Zuflussprinzip.
Okay, also alles, was ich jetzt, es kommt nicht drauf an, was ich überweise, sondern alles, was, also nicht, wo ich die Rechnung bekomme, sondern tatsächlich, was zufließt oder abfließt.
Ganz genau.
Okay. Und könnte man das auf der Einnahmenseite auch noch steuern, dass man vielleicht seinen Mietern ein Zahlungsziel anbietet?
Was man nicht
darf. Ist das zulässig oder?
Also
ich bin ja kein Steuerberater, ne? Ich denke jetzt einfach nur laut.
Da tue ich mich auch sehr schwer mit. Man muss mal ein bisschen mit Steuergestaltung aufpassen und dann irgendwelche Nebenabsprachen zu treffen mit dem Mieter.
Würdest du nicht empfehlen?
Zulässig. Das würde ich auch nicht empfehlen.
Okay, aber auf der Kostenseite zu sagen, man fängt an mit Vorauszahlungen, Dinge, die man eh vorhat, das ist durchaus zulässig.
Ja, und ich denke, es ist auch zielführend, wenn man überlegt, dass es so schwer ist, Handwerker zu kriegen, dann kann man die auch quasi da mit einer kleinen Anzahlung auch ködern, dass sie einen dann
weiterhelfen. Ja, hoffentlich bleiben sie dann auch da, ne?
Und das ist das nächste Problem, ja.
Sind dann auch weiterhin auffindbar. Okay, also schnell noch alle Zahlungen, die man eh irgendwo im Blick hat, vielleicht tätigen, Dinge schon anschieben, nicht nur Rechnungen einsammeln, sondern auch tatsächlich Zahlungen auslösen.
Ganz genau. Und natürlich ist da auch ein Steuerberater eine sinnvolle Investition, um mal am
Steuer zu sparen. Also schon den Steuerberater anrufen und sagen, hey, du kannst mir heute schon mal deine Honorarrechnung schicken.
Das wäre auch eine Idee. Ist noch nie vorgekommen, aber das wäre vielleicht auch ein kleiner Tipp am Rande, aber nein, Spaß.
Ja, kann man ja machen, wenn das Honorar oder das ist
ja auch da, also das
ist auch Zuflussprinzip, ne?
Ja, auch da das Thema, wo sind Ausgaben sinnvoll? Ich sag mal, als Privatperson, wer nur irgendwie Einkünfte aus dem Angestelltenverhältnis hat, dann würde ich nicht unbedingt einen Steuerberater empfehlen, weil so viel können wir da auch nicht raus tun, wenn wir ehrlich sind. Und man kann auch schon viel selber machen. Aber bei einer Immobilie, da würde ich dann immer schon irgendwie professionelle Leute dazu holen, Gutachter, Steuerberater dazu und da auch zahlen, weil da kann man wirklich effektiv Steuern sparen.
Was würdest du denn sagen, ab wann macht es denn Sinn, einen Steuerberater hinzuzuziehen? Viele wollen ja einen Steuerberater und finden gar keinen. Das ist ähnlich wie mit den Handwerkern. Bin ja froh, dass ich dich hier loseisen konnte.
Das ist schwierig. Also ich würde sagen, wenn man eine Immobilie das erste Mal überlegt zu kaufen oder gekauft hat, dann auf jeden Fall zum Steuerberater gehen. Das sollte man nicht machen.
Ab der ersten Immobilie.
Ab der ersten Immobilie. Mhm. Direkt wirklich. Auch beim Kauf, die erste Steuererklärung, gerade in den besprochenen Sachen, Kaufpreisaufteilung, Restnutzungsdauer oder auch das Thema anschauungsnahe Herstellungskosten und so weiter und so fort, um solche Themen abzufrühstücken. Und dann sage ich auch jedem Kämmtümern theoretisch, wenn das Finanzamt das alles akzeptiert hat, das Ganze kopieren und in die nächsten Formulare einfügen.
Dann einfach fortschreiben.
Genau, wenn man sagt, da möchte man sich den Steuerberater sparen, dann will man sich da reinfuchsen, kann man das auch dann selber machen. Aber bei erster Anschaffung würde ich immer zum Steuerberater gehen.
Okay, wahrscheinlich auch insbesondere, um die Abschreibungsbasis etc. zu errechnen. Okay, aber haben wir noch einen Hack auf Lager? Womit könnte man noch spielen? Also es ist ja, glaube ich, also was ich immer im Kopf habe, ich habe es nie irgendwie umgesetzt, ist zu sagen, vielleicht kann man noch mit Darlehen spielen, dass man sagt, ein Teil hat man vielleicht innerhalb der Partnerschaft oder der Ehe, dass man sagt, ja, ich kaufe mir jetzt, oder mal angenommen, wir wären verheiratet, ich kaufe mir ein Objekt, 300.000 Euro, habe 30.000 Euro Nebenkosten und du hast sie auf dem Konto, wir machen eh alles zusammen, du leihst mir die 30.000 Euro. So, und wir vereinbaren Zins dafür. Macht das Sinn? Ja, nein, vielleicht? Oder unter Umständen?
Die beste Antwort ist dann immer, es kommt darauf an. es kommt immer wieder darauf an, was verdienen die einzelnen Personen. Mein ZVE, mein zuversteuerndes Einkommensgesetz, ist nicht so riesig, dass ich an 45% auch nur in der Nähe bin. Weil man muss natürlich sagen, man muss die Zinsen mit 25% versteuern. Ja, nur 25%. Allerdings, die Zinsen, die man auf der anderen Seite absetzen kann, die sollten sich dann auch schon wenigstens genauso auswirken. Im Best Case natürlich mehr. Ich sage, wenn ich jetzt mal übertrieben spreche, jemand mit einem zu versteuernden Einkommen, das heißt wirklich Einkünfte nach Versicherung, nach allem drum und dran von knapp 500.000 Euro, der landet dann bei 45% Steuern. so, weil ich dann irgendwie 1.000 Euro Zinsen im Jahr zahle, da zahlt die andere Person zum Mord 50 Euro Steuern drüber, aber ich spare dadurch 450 Euro. Das macht natürlich Sinn. Nur diese
und man hat ja vielleicht noch, man hat noch einen Sparerfreibetrag, ne? Also wenn man sonst keine Kapitaleinkünfte hat.
Genau, aber ich gehe davon aus, wenn die Leute dieses Modell fahren, haben die auch dementsprechend Kapitaleinkünfte.
Ja, okay.
Sodass das vermutlich sein. Auch in der Praxis, wenn man es denn macht, kein Thema ist mehr der Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro.
Okay, also du sagst, ab einem gewissen Einkommen kann das Sinn machen, wenn man in einem hohen Einkommensteuertarif ist, dass man dann sagt, bei der einen Person wird das als Finanzierungskosten abgesetzt und bei der anderen als Kapitalertrag hinzugerechnet, sodass man von dem persönlichen Einkommensteuersatz idealerweise 42% oder 45% dann auf 25% kommt.
Genau.
Geht ja vielleicht auch nicht nur zwischen Ehegatten, kann ja mir Omi auch leihen.
Das kann Omi leihen, das kann Opi dir leihen, das kann der beste Freund leihen, jeder, der das Geld dann an der Stelle.
Aber es muss auch fließen, ne?
Es muss fließen, ja. Es muss,
also wie bei einem Zuflussprinzip.
Genau, eigentlich wie bei allen Ehegattengeschichten kann man sich immer denken, das muss wirklich ernsthaft vereinbar sein und auch durchgeführt worden sein. Das heißt, mal eben Darlehensvertrag aufsetzen, das funktioniert nicht. Man muss das dann schon machen.
Man muss in die Tat umsetzen. Also ja, Tat wir umsetzen. Würden das, um das durchzuführen, würden wir einen Vertrag miteinander vereinbaren.
Fremdüblich.
Fremdüblich, okay. Erzähl mal, fremdüblich.
Wenn der Zinssatz, ich weiß jetzt, da kannst du, weißt du wahrscheinlich mehr, wo die Zinsen jetzt gerade liegen, aber wenn die irgendwo für 3,5% gerade sind für so einen Finanzierungskredit, ja, dann brauche ich jetzt nicht anfangen, 10% von meiner Frau zu verlangen.
Okay, nur aber 3,5% wäre ja wahrscheinlich dann ein Kredit, der erstrangig besichert ist. Meine Frau kriegt natürlich keine Sicherheit in dem Maße, also dafür könnte man ja vielleicht noch einen Aufschlag vereinbaren.
Ja, genau. Wie gesagt, da lässt sich wahrscheinlich sehr drüber streiten. Ich würde vielleicht aus Spaß, also ich würde immer sicher gehen, dass das dann irgendwo passt. Klar, einen kleinen Aufschlag kann man machen, aber vielleicht auch so kostenlose Finanzierungsanfragen einholen. Da hat man ja ungefähr
so eine, um so eine Referenz reinzuholen, genau, um eine, genau, Argumentationsgrundlage.
Weil ganz wichtig, wenn man das dann abgibt beim Finanzamt, ist das schön, sowas in der Hinterhand zu haben, zu sagen, hey, ich habe mir das jetzt nicht einfach ausgedacht, das beruht schon irgendwie auf Tatsachen.
Ja, vielleicht auch eine Sache, die man mit dem Steuerberater besprechen kann.
Am besten vorab, ja.
Am besten vorab, bevor man es macht und nicht die 20%.
Genau.
Okay, also das wäre auch zu vereinbaren. In einem größeren Maße macht das wahrscheinlich Sinn.
Ja. Was ich finde, ein Tipp schwierig, man muss natürlich dann finden, das höre ich eigentlich ziemlich wenig, so das Thema, wenn man irgendeine Immobilie kauft, das vielleicht mit einer Leibrente zu versehen.
Erzähl mal davon. Also,
anstatt jetzt 100.000 Euro, also Leibrente kann man schimpfen, wie man möchte, aber das zu sagen, wenn man jetzt sagt, man kauft jetzt 100.000 Euro die Immobilie, sagt man, okay, zu der Person, das mache ich, aber ich zahle das quasi ab.
Ja.
Betrag XY auf Lebzeiten zum Beispiel oder solche Szenarien gibt es auch gerade.
Aber und wie wirkt sich das steuerlich aus? Was ist das Gute daran?
Naja, steuerlich eher finanziell, wirtschaftlich, da hat man nicht so einen hohen Liquiditätsabfluss direkt.
Und wie geht es dann, ist es dann der, nee, man, das ist ja nur die Zahlungsbedingung, das heißt, man wird schon Eigentümer, man kann schon voll abschreiben?
Genau.
Okay, aber man hat keinen, man hat den Mittelabfluss nicht.
Genau.
Und man hat dann ja auch ein Darlehen, ne? Also das wäre ja dann auch wahrscheinlich verzinslich.
Ja, die Zahlung, die wird dann auch wieder aufgeteilt in einmal einen Tilgungsanteil und Zinsanteil. Ja, das kann man absetzen, aber man hat einfach nicht so einen hohen Liquiditätsabfluss.
Ja,
okay. Was vielleicht schon Sinn macht, gerade wenn man überlegt, vielleicht Immobilien von seinen Eltern zu übernehmen und dann tatsächlich einen Kauf vereinbaren.
Dass man dann so eine Art, man könnte es ja sogar in der Höhe wahrscheinlich vereinbaren, in der die Mieteinnahmen sind. Das wäre wahrscheinlich auch ein charmantes Modell, um so ein bisschen bei der
Erbschaftssteuer rauszukommen. Ich würde immer keinen Aufschlag, auch da, um nicht irgendwelche Steuergestaltungsvorwürfe zu haben, dass man jetzt nur was macht, um Steuern zu sparen, würde ich da auf jeden Fall immer einen Aufschlag nehmen, dass dann auch die Gewinnerzielungs- und die Einnahmeerzielungsabsicht da ist, allen voran die Einnahmeerzielungsabsicht.
Aber mit dem, nochmal, weil du das jetzt öfter gesagt hast, mit der Steuergestaltung, also es muss ja eigentlich jedem Finanzbeamten klar sein, dass man, das, ne, jetzt auch mal in diesem Ehegattenszenario ganz einfach, dass der eine dem anderen das Geld leiht, um Steuern zu sparen und nicht einfach, also sonst würden ja Ehegatten nie auf die Idee kommen, sich zusammenzusetzen, ein Finanzierungsangebot einzuholen und einen Darlehensvertrag darüber zu vereinbaren.
Ja, aber ich sag mal, es gibt, sag mal, vielleicht ein einfaches Beispiel, was wahrscheinlich böse aufstößt beim Finanzamt. Man ist mit seiner Frau, seinem Partner verheiratet. Ich sage jetzt mal Frau. Die Frau wird Eigentümer des Hauses vollständig, hat da selber gar keine Aktien drin und man mietet dann seinen Anteil quasi von der Frau. Ja, streng genommen haben wir dann eine Vermietungseinkünfte bei der Frau, das setzt man im Best Case ab irgendwie von der Kreditierung, hat man natürlich irgendwie schon das Problem mit 50-50, muss man ja
auch. Man könnte ja auch die Hälfte dann abschreiben unter Umständen.
Ja, genau, muss man dann irgendwie aufteilen, aber das würde ich schon eher sehr grenzwertig, als grenzwertig verstehen. Das
würde
habe ich noch nie gesehen, ne? In der Praxis, aber das wäre für mich eigentlich so ein Fall, so Steuergestaltung, dass das auf jeden Fall nicht erlaubt sein wird.
Und wie ist das in der eigengenutzten Immobilie? Ich habe den Fall häufiger in der, sage ich mal, Restnutzungsdauerpraxis, dass Leute eine Immobilie zum Teil bewohnen und sie zum Teil vermieten. So, das, weil du gerade sagtest, auch wegen Aufteilung, das wäre ja aber dann eigentlich zulässig, der Teil, der vermietet würde, wäre ja dann auch abzuschreiben und die anteiligen Kosten dann fähig zur Steuerminderung.
Ja, das wäre ein klassisches Beispiel von einer WG. Aber das wäre jetzt halt kein Eheverhältnis, wo man das aufteilt.
Einfach nee, aber zum Beispiel, man hat ein Zweifamilienhaus, man wohnt in der einen Einheit und in der anderen Einheit eben nicht, oder?
Nö, das ist ja auch gängig. Oder ein Reihenhaus oder wie auch immer, dass man irgendwie einen Teil vermietet, sei es irgendwie ein Zimmer für eine WG, sei es tatsächlich wirklich irgendwie das obere Geschoss und das Untergeschoss nutzt man selber, das teilt man einfach ganz normal auf. Da spricht ja gar nichts dagegen.
Und wenn man dann Modernisierungskosten hat, teilt man die dann auch immer flächenanteilig auf?
Nein,
teilt man überhaupt flächenanteilig auf?
Es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, für was diese Erhaltungsaufwendungen sind tatsächlich. Ob die jetzt komplett das ganze Haus, das ganze Objekt betreffen, wie zum Beispiel komplett Fenster rundum austauschen oder Malarbeiten, das Haus streichen, Dach, das teilt man alles dann tatsächlich nach Fläche auf.
Mhm. Wenn ich jetzt aber in meiner Einheit das Bad mache, dann kann ich wahrscheinlich nicht auf die 50% von der anderen Einheit mit.
Nee, das ist schwierig. Und man hört es ja auch mal vielleicht, dass das Handwerker machen, dass man dann irgendwie die Rechnung umschreibt, das Bauvorhaben, Wohnung oben, das ist alles nicht zulässig. Das muss schon wieder tatsächlich durchgeführt sein.
Und wenn ich jetzt also ist vielleicht ein sehr individueller Einzelfall, fällt mir aber jetzt gerade ein. Man macht es sich selbst natürlich auch sehr schön. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Abschreibung geht, man hat zwei Familienhaus, zwei Einheiten, zweimal 100 Quadratmeter. Ich habe bei mir wunderschön die Bäder modernisiert, den Innenausbau modernisiert, habe vielleicht auch eine neue Elektrik, weil das ist irgendwie alles schöner. Ich brauche ein paar mehr Steckdosen. Unten habe ich alles so ein bisschen gimmelig gelassen. Ich habe mir zwar gedacht, Mensch, das ist eine tolle Sache, dass man das abschreiben kann und die Kosten gegenrechnen kann, aber ich habe gar nichts davon. So, jetzt mache ich für das Haus zum Beispiel ein Restnutzungsdauergutachten und verkürze die Restnutzungsdauer. Dann aber ja, wahrscheinlich hat das eine eher kürzere Restnutzungsdauer, weil die Einheit unten wenig modernisiert ist. Kann man das dann trotzdem in diesem 50-50-Ding rechnen oder wie verhält sich das?
Also so viel Erfahrungswerte habe ich tatsächlich noch nicht mit Gutachten, wie man die durchkriegt, beziehungsweise ich habe noch nicht viel Erfahrungswerte mit negativen oder mit dem Finanzamt, die das dann nicht anerkennen, irgendein Gutachten. Ich meine, wenn man das aufteilt, 50-50, wenn das zwei Wohnungen sind, so, dann macht man das Restnutzungsdauer für das eine Objekt und das ist dann halt deutlich schlechter. Man teilt die Erhaltungsaufwendung schon nur auf, sagen wir, fürs Gebäude auf Wohnflächen oder worauf willst du hinaus? Ich sag mal, deine Sanierung oben in deiner Wohnung, das, was du da alles tipptopp machst, da wird nichts aufgeteilt, das ist alles privat. Handwerkerlohn kann man absetzen, das fällt auch nochmal
Thema.
Genau, 20%. Das mit Sicherheit auch irgendwie Steuer optimieren, das ist aber nichts für Kapitalanleger, wo man ein bisschen was machen kann.
Okay. So, und vielleicht nochmal, also wenn du jetzt nochmal einen finalen Tipp geben könntest zum Thema Steuern und Immobilien für einen gewöhnlichen Kapitalanleger, würde ich sagen. Also jemand, der irgendwie irgendwas zwischen 1 und 10 Wohnungen hat oder Objekte, würde ich jetzt mal, oder ich weiß nicht, wie die, man kennt ja immer nur sich selber, ich würde mal sagen, das sind so Leute, die neben ihrem normalen Job die Altersvorsorge machen. Was wäre da dein Tipp, um ohne jetzt große, ohne das große Zip und Zap und Stiftung und Holding und V&V, ne, was ja auch viele Kosten verursacht, was wäre da dein Rat als Steuerberater, um das steueroptimiert aufzustellen?
Ja, ohne jetzt wirklich Zip-Zap zu machen mit irgendwelchen Konstrukten mit dem Ehegatten und so weiter, ist das natürlich, sind einen schon so ein bisschen die Hände gebunden. Also ein Tipp gibt es da nicht, Kosten in der Steuererklärung zu erfassen, die es gar nicht gab. Sag mal, den Tipps gibt es nicht. Was ich an Tipp geben würde, wenn man wirklich sagt, man hat jetzt noch ein bisschen was gespart Ende des Jahres und man will was machen, dann würde ich schon darauf eingehen, Sachen, die einem das Leben erleichtern oder die Qualität von dem Objekt, wie gesagt, Erhaltungsaufwendung oder auch vielleicht wieder Drittdienstleister, kein Steuerberater, kein Gutachter, aber vielleicht einen Hausverwalter einzustellen, der die Nebenkostenabrechnung erstellt. Also einfach diesen Tipp würde ich dann eigentlich mitgeben. Das heißt, wenn man ausgibt, dann Kosten zu produzieren, die sinnvoll sind, die einem das Leben schöner machen. Ja. Und vielleicht nochmal die Wohnung zu besuchen. Die Den Wohnung Tipp würde ich schon mal geben, dass man nochmal zumindest die Reisekosten da.
Und ansonsten in der Anschaffung von neuen Objekten sehr fundierter vorzugehen.
Genau.
Also Kaufvertraggestaltung.
Ja, die Kaufvertragsgestaltung direkt eigentlich mit dem Steuerberater absprechen, was man machen kann.
Ja.
Das sind so viele Punkte, die man eigentlich vorher absprechen muss. Ich sag mal, wenn ich mir jetzt für 100.000 Euro günstig eine Immobilie schieße, die aber für 200.000 Euro sanieren muss, dann haben wir gleich ein anderes Problem an der Backen. So, das heißt, das sind vielleicht auch Themen, die besprochen werden müssen. Das heißt, wenn ich mir vorher eine Immobilie kaufe, dass man vielleicht einen Ratschlag kriegt von wegen 3 Jahre.
Mit den Anschaffungen.
Genau, ein bisschen runterzufahren. Das heißt, nicht direkt zu sanieren, weil dann haben wir das Problem gleich wieder, das mit der Anschaffung.
Ja. Also das Objekt zu betrachten, nicht nur für den Anschaffungszeitpunkt, sondern mit einem kleinen Ausblick, was im Zustand befindet sich das Objekt, was steht in den nächsten 3 bis 5 Jahren an, eine kurze Strategie durchsprechen, dann den Kaufvertrag zu gestalten. Was würdest du sagen, gibt es negative wäre es negativ, wenn man sagt, man geht vielleicht ein bisschen progressiver vor. Also ich mache das zum Beispiel, dass ich bei mir in die Kaufverträge 90% Gebäudeanteil aufnehme, 10% Grundstück. Kann das nachteilig sein?
Nee, nachteilig kann es nicht. Ich meine, du wirst da deine Berechnungsgrundlage haben, warum du auf 10% kommst, sag ich mal, sei es mit Gutachten, sei es mit den Excel-Tabellen. Wenn man da fundiert rangeht und sagt, man kommt auf 10% und man trägt dann ein, dann sollte da überhaupt nichts gegen sprechen.
Okay, also immer eine Argumentation in der Hinterhand. Und sollte es nicht klappen, wenn das Finanzamt sagt, ja, das sehe ich nicht, das ist jetzt irgendwie München auf dem Stachus, Prime-Lage, der Wert der Immobilie ist schon stark beeinflusst durch die Lage und durch den Grund und Boden, dann kann ja so richtig auch nichts passieren, oder?
Nee, wenn ich als Privatperson eine Steuererklärung abgebe und das nach bestem Wissen und Gewissen und mich das nicht irgendwie fahrlässig irgendwas falsch eingebe, dann kann nichts passieren. Dann ändert das Finanzamt, akzeptiert es nicht und dann führt meistens der Weg zum Steuerberater und der wird dann sagen, ja gut,
müssen wir nochmal anders berechnen.
Können wir nochmal anders berechnen, wir versuchen es nochmal.
Okay, also kann man da schon mutig sein? Ne?
Ja, aber immer mit genug in der Hinterhand, wie man das dann kommt. Man jetzt kann nicht auf blaue Reihen einfach eine Zahl ansetzen. Das sollte schon ein bisschen fundiert sein. Und dann kann man, wenn man es so nennen will, mutig sein, ja.
Okay, und dann nimmt man die Immobilie, dann bespricht man mit dem Steuerberater noch, dass man nicht zu viel reinsteckt, weil dann kann was passieren?
Dann kann es sein, dass die ganzen schönen Erhaltungsaufwendungen nicht abgeschrieben werden, wahlweise über 5 Jahre oder voll, je nachdem, wie es dann auch am besten passt, sondern komplett in die Anschaffungskosten mit reinfließen und dann im Worst Case, je nach Immobilie, 50 Jahre abgeschrieben werden müssen.
Und das erfährt man aber nicht in dem Moment, wo man die Kosten hat, sondern meistens später, nicht. Ne?
Genau.
Okay, also kann es sein, dass ich im 4. Jahr, dass die kommen und sagen, haha, die Steuervergünstigungen aus den letzten Jahren treffen gar nicht zu, weil die Kosten, die da waren, sind gar nicht sofort abzugsfähig, sondern müssen eigentlich auf den auf die Anschaffungskosten gerechnet werden und über 50 Jahre abgeschrieben werden.
Genau.
Und dann?
Das wäre natürlich der Worst Case.
Okay, ist das schon mal passiert, schon mal mitgekriegt?
Ja, das ist schon mal passiert, ja.
Ja?
Das, manche spielen ja auch damit. Manche tragen ja auch mehr Risiko, dann sagt man ihnen das und dann versuchen die es trotzdem und dann, ja.
Okay.
Dann passiert das auch mal.
Ja, was, also aus meiner Erfahrung, ich habe diese 15% immer auf dem Schirm gehabt und bin dann da schon, sage ich mal, dann auf 10-12% gegangen, die ich dann investiert habe. Aber dann passiert hinterher was Unvorhergesehenes, was nochmal Kosten auslöst und dann komme ich nicht mehr raus. Und das ist natürlich schlecht, ne?
Man sollte natürlich dann aufpassen, dass man die Kalkulation nicht direkt alles, also wenn ich jetzt überlege, man teilt das Grundstück und den Gebäude auf 10%, sag mal, Grund und Boden teilt 10% oder mal übertrieben gesagt 5% und 95% Gebäude, dann macht man aufgrund seiner eigenen Berechnung, rechnet man seine 15% aus und investiert erstmal richtig los. Und das macht man, bevor der Bescheid da ist für das Jahr, sondern unterjährig. Und dann sagt das Finanzamt am Ende, naja, Punkt 1, Grund- und Bodenaufteilung gefällt mir jetzt nicht so ganz. Wir können uns vielleicht mal auf 15% einigen.
Ja.
Und Punkt 2, deine Anschaffungs- und Herstellungskosten, die kannst du mal direkt wieder reinrechnen in die Anschaffungskosten. Das sind keine Erhaltungsaufwendungen, weil man eben mit einer ganz anderen Berechnungsgrundlage ausgegangen ist. Also bei solchen Szenarien wäre auch eher mein Tipp, erstmal den ersten Bescheid abzuwarten. Wenn man jetzt wirklich sehr progressiv rangehen will.
Okay, ja, der erste Bescheid ist ja meistens auch nicht so weit weg. Na, man schafft ja unterjährig an und hat dann irgendwie anteilig die Immobilie und dann ist ja die nächste Steuererklärung eigentlich schon fällig. Ne? Okay, also ich würde jetzt nochmal zusammenfassen, gut vorbereiten und dann nicht ins offene Messer laufen, bei einer Immobilie auf jeden Fall immer mit dem Steuerberater sprechen.
Genau, immer.
Das Vorgehen. Und jetzt an kurzfristigen Möglichkeiten. Es gibt einiges, aber es sind nicht mehr so die Riesenhebel. Den großen Hebel setzt man in Bewegung während oder bevor man die Immobilie anschafft mit einer vernünftigen Strategie, mit einer Steuerstrategie, dass man weiß, okay, auf das Objekt bezogen, egal ob jetzt mit Restnutzungssteuer, Gutachten oder, sage ich mal, kontinuierliche Aufwertung des Objektes. Damit kann man große Hebel realisieren, dann wahrscheinlich auch über die 10 Jahre, dann nach 10 Jahren nicht steuerbare Veräußerung. Jetzt so kurzfristig, dass ich sage, oh mein Gott, Hilfe, ich habe irgendwie 20.000 Euro mehr verdient, als ich eigentlich vorhatte, kriege ich wahrscheinlich nicht mehr so gut weg.
Das ist schwierig.
Okay, also dann vielleicht über ein paar Dinge, dass man sagt, Dinge, die man eh vorhat, noch, also Stichwort Zuflussprinzip, das nochmal dann die Möglichkeiten, die man hat, auszunutzen, aber man erfindet das steuerliche Rad in der kurzen Zeit nicht mehr neu.
Nee.
Okay, ja, dann vielen Dank, Alexander, für den Einblick. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Klasse.